Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mich bedanken auch für den warmen Empfang. Wir freuen uns natürlich, dass wir heute Morgen auch hier diese Gemeinschaft mit Ihnen zusammen haben dürfen. Unser Thema heute Morgen lautet Israel, das jüdische Volk. Ist noch ganz interessant, ich habe hier Ihre Israel aktuell gesehen und mal reingeschaut. Christen an der Seite Israels, Österreich. Das steht vorne auf der Titelseite. Die Christen schulden den Juden Solidarität. Antisemitismusforscher Max Gottschlich vermisst Einsatz der Kirche für Israels Existenzrecht. Er vermisst Einsatz der Kirche für Israels Existenzrecht. Wie ganz anders ist doch da die Bibel. Wie ganz anders ist doch Gott selbst. Gott streitet für das Existenzrecht Israels und wir werden vielleicht, hoffentlich, wenn der Herr Gnade schenkt, heute Morgen auch das ein oder andere aus seinem Wort diesbezüglich behandeln können oder dürfen. Wir haben es ja gesehen, beziehungsweise gelesen. Hannes hat es gelesen. Also wird ganz Israel selig werden, das heißt der ganze Überrest des jüdischen Volkes am Ende der Tage, wenn die Vollzahl der Gemeinde eingegangen sein wird, also wenn der Herr zurückkommt und seine Gemeinde in den Himmel holt, dann wird er sich Israel wieder zuwenden. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das steht also im Neuen Testament in Bezug auf das jüdische Volk, nicht in Bezug auf die Gemeinde, auch, das dürfen wir natürlich auch für uns persönlich nehmen, das ist selbstverständlich, aber im Kontext ist hier Israel gemeint. Wie ganz anders reagiert Gott doch in Bezug des jüdischen Volkes. Seine Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Im Gegensatz zu vielen Christen. Und das ist natürlich ein Trauerspiel, das innerhalb der christlichen Gemeinschaft zum Teil, nicht überall, aber zum Teil, selbst da Israel vergessen wird. Ich habe mich gefragt, wie ist das möglich überhaupt, dass das so in unserer Gesellschaft gilt? Ich denke, einen Grund finden wir, oder sagen wir mal ein Beispiel dafür, finden wir in der Geschichte des Josef. Josefs Geschichte ist ja wirklich eine Parallele zur Geschichte unseres Herrn Jesus Christus. Sein Leben, sein Werdegang, ein wunderschönes prophetisches Bild auf Jesus hin. Und dadurch ist das jüdische Volk ja dann in Ägypten geboren und zum eigentlichen großen Volk geworden. Aber später heißt es dann über diesen Josef und einen neuen Pharao, der in Ägypten aufgestanden ist, da heißt es, aber die Kinder Israel waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Und das ist wirklich so, ihr Lieben, je weniger unsere Welt von Jesus weiß und je mehr sie sich in unseren Tagen von Jesus Christus abweist, je weniger wird sie zu Israel stehen. Das ist immer so in der Geschichte gewesen. Dieser neue Pharao kannte nichts mehr von Josef. Und er war automatisch gegen das jüdische Volk eingestellt, das zur selben Zeit wuchs und wuchs und wuchs und sich mehrte, aber für Pharao offensichtlich eine große Gefahr darstellte. Und das ist eine Parallele zu unserer Zeit. Denn in Israel haben wir wieder ein jüdisches Volk und dieses Volk wächst. Es ist gegenwärtig, es ist in aller Munde. Gleichzeitig aber nimmt die Solidarität gegenüber Israel ab, weil die Welt immer weniger von Jesus Christus weiß. Und hier haben wir eine Aufgabe zu erfüllen als Christen. Natürlich zuallererst das Evangelium zu verkündigen, das ist uns allen klar. Aber Paulus hat auch gesagt, ich habe nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Und dazu gehört eben auch der Römerbrief. Und zum Römerbrief gehören auch die Kapitel 9 bis 11. Und das sind die speziellen Kapitel im Neuen Testament pro Israel, wo uns der Heilige Geist aufzeigt, dass Israel eine Zukunft hat. Und der Apostel Paulus benutzt ja als Bild für Israel nicht umsonst ausgerechnet den Ölbaum. Sie wissen, der Ölbaum ist ein immer grüner Baum, der nie verwelkt, der von Generation zu Generation eigentlich weiter lebt. Manche sind der Meinung, es gibt Ölbäume in Israel zum Garten, zum Beispiel im Garten Gethsemane, die könnten durchaus fast 2000 Jahre alt sein. Das ist das eine Phänomen. Und das andere ist, der Ölbaum ist der einzige Baum, der keine Jahresringe hat. Und sicherlich nicht umsonst hat Gott diesen Ölbaum als Symbol für Israel genommen, benutzt. Ein Volk, das nicht untergehen wird. Ich möchte jetzt ganz einfach einmal kurz versuchen, die jüdische Geschichte anzuschneiden. Und wir werden dann auch in die Zeit kommen, in der wir heute leben. Und wir werden sehen, dass wir am Ende der Endzeit leben. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass die Endzeit mit dem ersten Kommen Jesu begonnen hat. Unsere Weltgeschichte ist eingeteilt in verschiedenen Zeitaltern. Das sagt die Bibel sehr deutlich, vergangene Zeitalter. Und dann sagt sie, in Bezug des gegenwärtigen Zeitalters, im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, dieses Gemeindezeitalter ist das letzte Zeitalter. Gott wird nichts mehr einschieben. Das nächste, was wir zu erwarten haben, ist, dass der Herr Jesus Christus wieder zurückkommt. Dass er seine Gemeinde in den Himmel holt und dass er wieder erscheint in großer Herrlichkeit, um sein jüdisches Volk zu retten. Und es gibt dafür ein gewaltiges Zeichen, dass wir heute am Ende dieses letzten Zeitalters gekommen sind. Dieser Hinweis oder Beweis dafür ist nun mal eben Israel. Wir werden später darauf zurückkommen, aber ich möchte zunächst einmal ganz, ganz vorne in der Bibel anfangen und einfach auch selber darüber staunen, wie wunderbar Gott ist, wie herrlich er in seinem heilsgeschichtlichen Denken ist und wie er von Anfang an, praktisch als gerade der Sündenfall geschehen war, plant Gott bereits die Erlösung und er plant sie in Bezug zu einem Mann, nämlich dem Messias, Jesus Christus. Und dieser Mann sollte von Anfang an im jüdischen Volk geboren werden. Also das darf ich gerade hier sagen. Das jüdische Volk ist kein besonderes Volk, ist nicht besonders lieb, nicht lieber als die Österreicher oder auch nicht böser. Aber es ist insofern ein besonderes Volk, weil es das Vorrecht gehabt hat, den Erlöser Gottes in die Welt zu bringen. Und das sollten wir als Christen auch beachten. Das ist ja das, was der Römerbrief Kapitel 9 bis Kapitel 11 auch sagt. So, 1. Mose Kapitel 3, wir haben den Sündenfall gehabt. Adam und Eva haben nur ein Gebot im Paradies bekommen, im Garten Eden bekommen von Gott und sie waren nicht fähig, dieses eine Gebot zu erfüllen. Wie viel weniger können wir die Gebote Gottes erfüllen? Und dann heißt es, dass Gott aber den Menschen nicht fallen ließ nach ihrem Sündenfall, sondern er versprach ihnen einen Erlöser. Und es heißt, im 1. Mosebuch, Kapitel 1, Vers 15, gehört wohl mit zu den bekanntesten Verheißungen, das ist die erste Verheißung auf Jesus Christus in der Bibel überhaupt, gerade im Anschluss des Sündenfalls, spricht Gott zu der Schlange, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott sagt hier verschiedene Dinge. Er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Gott stellt fest, dass es in Zukunft immer zwei Menschheitslinien geben wird. Es wird eine Menschheitslinie geben, die sozusagen der Schlange folgt, sagen wir jetzt mal wirklich grob, dem Teufel Gehorsam leistet und sich vom Teufel leiten lässt, immer gegen Gott, gegen sein Wort. Und es wird eine Linie in der Bibel geben, eine Linie, eine Menschheitslinie, auch in unserer Weltgeschichte, die Gott gebrauchen wird, um den Messias, Jesus Christus, auf die Welt zu bringen. Und es wird Menschen geben, die diesem Herrn Jesus Christus folgen werden. Auch heute Morgen wird das ganz praktisch wahrscheinlich so sein. Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht, aber jeder von uns steht auf irgendeiner Seite. Entweder auf der Seite der Schlange oder auf der Seite der Linie des Messias, Jesus Christus, der aus Israel kommt. Und das ist das eine, was Gott sagt. Das andere, was der Herr sagt, ist, dass dieser Messias, wenn er dann kommt, er wird der Schlange den Kopf zertreten, selber aber in die Ferse gestochen werden. Das ist die erste Andeutung auf sein Sterben am Kreuz von Golgatha, da, wo er den Teufel besiegt hat. Und das andere, und das ist das eigentlich ja Elektrisierende, finde ich, dass Gott sagt, dass dieser Messias ein Nachkomme sein wird der Frau. Und das ist ungewöhnlich. Das gibt es eigentlich in der Geschichte nicht. Es gibt insofern keine Nachkommen der Frau, weder im arabischen Bereich oder im Islambereich und auch nicht im jüdischen Bereich. Ja? Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Eigentlich hätte doch Gott sagen müssen von unserem Denken heute, zwischen deinem Samen und dem Samen Adams, dem Samen des Mannes. Aber nein. Nachkommen werden gezeugt über den Mann. Ja? Keine Aufklärungsstunde, aber das wissen wir. Aber hier sagt Gott etwas ganz anderes. Er sagt, ihren Samen. Damit stellt Gott von Anfang an fest, wenn der Erlöser geboren wird, dann kommt er ohne Mann in diese Welt, direkt über die Frau. Das ist der erste Hinweis in der Bibel, im 1. Mosebuch, Kapitel 3, Vers 15, darauf, dass der Herr Jesus von einer Jungfrau geboren wird. Und das ist ja dann auch genauso passiert. Wenn wir jetzt die ganze lange Heilsgeschichte anschauen, dann wurde das jüdische Volk erwählt, das ging ja dann weiter. Nachher mit Abraham hat es dann begonnen und dann über Isaak, Jakob, die 12 Stämme und so weiter und so fort. Und dann hat Gott das Volk in Ägypten groß werden lassen und dann hat das herausgeführt aus Ägypten und ins verheißene Land Kanaan hineingeführt. Und dann hat Gott dort den Tempel gegeben, er hat Jerusalem gegeben, das ganze Land hat er ihnen gegeben, die Könige und die Königsherrschaft hat er ihnen gegeben, David etc. 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 Und dann heißt es im Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn von einer Jungfrau geboren. Ja? Da hat sich Galater 4, Vers 4 die Verheißung erfüllt mit dem ersten Kommen Jesu natürlich, die im 1. Mosebuch Kapitel 3, Vers 15 gegeben worden ist. Es ist etwas ganz, ganz Wunderbares, was Gott hier getan hat. Und so geht es dann ja weiter durch die ganze Bibel hindurch. Gott hat darauf abgezielt, ein jüdisches Volk entstehen zu lassen, durch welches der Messias in die Welt geboren wird. Nach dem Sündenfall verlief dann die Geschichte auch nicht gerade besonders rosig. Wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Der Kain hat seinen Bruder Abel totgeschlagen obwohl es damals kein weiteres Gesetz mehr gab, es gab nicht mal mehr eine Todesstrafe, aber das war eine ganz, ganz grausame Angelegenheit, der erste Religionskrieg, der erste Mörder. Aber wir sehen immer durch die ganze Heilsgeschichte hindurch, Gott gibt die Menschheit nicht auf. Er verfolgt beständig sein Ziel, den Messias in Israel geboren werden zu lassen. Dann kommt es zur Sintflut, es kommt zu Noah. Der Noah hat drei Söhne, Ham, Sem und Japhet. Auch diese Geschichte kennen Sie wahrscheinlich. Und da gab es eine nicht so rühmliche Tat von Noah. Stellen Sie sich mal vor, das war der einzige Gerechte damals, den es überhaupt gegeben hat. Und Gott lässt ihn überleben in der Arche mit seiner Familie. Es waren insgesamt 8 Personen, die Gott durch die Sintflut gebracht hat, eben weil er gerecht gewesen ist. Aber kaum war die Sintflut vorbei und die Arche dann auf dem Ararat gelandet, da pflanzte der Noah dann auch schon einen Weinberg und dann hat er natürlich auch die Weintrauben geerntet und er hat wahrscheinlich nicht nur die Weintrauben gegessen, sondern er hat auch die Kunst verstanden, guten Wein zu produzieren. Das sieht man ja hier auch überall, gute Weinspezialitäten. Und dann hat er diesen Wein auch getrunken und er hat ein bisschen viel zu viel getrunken. Und dann war er auf jeden Fall betrunken und dann lag er da in seinem Zelt und in seinem betrunkenen Zustand war er ziemlich entblößt. Und dann kam der Ham und irgendwie hat dieser Ham sich lustig gemacht über die Blöße seines Vaters oder wie auch immer das im Einzelnen gewesen ist. Und das haben dann Sem, die anderen beiden Brüder und Japhet mitbekommen und die haben dann eine Decke genommen und sind dann rückwärts mit dieser Decke ins Zelt des Vaters gegangen, um ihn nicht anschauen zu müssen und haben ihn zugedeckt und sind dann wieder raus. Und dann ist der Noah wach geworden und dann hat Noah einen Segen ausgesprochen im Heiligen Geist. Und dieser Segen ist ganz interessant. Noah sagt, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Ham wird auch Kanaan genannt, weil die Kanaaniter von Ham abstammen. Also Ham war sozusagen der Stammvater der Kanaaniter. Und der hatte sich an seinem Vater versündigt und jetzt sagt Noah, der Kanaan bzw. der Ham soll ein Knecht werden für seine Brüder. Insbesondere in erster Linie soll er ein Knecht werden für Sem. Und Kanaan sei sein Knecht, also der Knecht Sems. Und es ist wirklich so passiert, denn wir sehen, Ham ist ausgewandert in das kanaanitische Gebiet. Da sind die Kanaaniter entstanden. Die Kanaaniter haben dieses Gebiet damals bevölkert, sie haben es bewirtschaftet, sie haben dort Gärten angelegt und da ist auch wirklich Milch und Honig geflossen und die Weinstöcke oder Weintrauben waren ja so groß, dass 2 Männer sie tragen mussten, etc. etc. Es gab große, riesige Städten in Kanaan, denken wir an Jericho und so weiter und so fort. Aber dann, als das alles da war und alles bereitet war, musste Kanaan dieses Land abtreten an Israel. Und die Israeliten sind die Nachfolger von Sem. Also hat sich buchstäblich erfüllt, Kanaan wird der Knecht von Sem. Denn er wird das Land bebauen. Er wird es zum Schluss aber abtreten müssen an die Semiten, an die Israeliten. Das Zweite, was Gott hier feststellt, ist dann des Weiteren, dass hier gesagt wird, und weiter sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Niemand in der Bibel sonst wird so tituliert. Es heißt, gepriesen sei der Gott Sems. Der Gott Sems. Also Gott macht sich zum Gott für Sem, beziehungsweise über Sem. Warum? Gott will Mensch werden und er ist Mensch geworden über die Semiten. Und auch da sehen wir wiederum, wie perfekt hier die Bibel ist. Gott ist der Gott Sems geworden. Später nennt sich Gott der Gott Abrahams, dann der Gott Isaaks, dann der Gott Jakobs, dann der Gott Israels. Und das sind alles Semiten. Abraham war ein Semit und seine Söhne, seine Familie, das waren Semiten. Und jetzt kommt die dritte Verheißung an Japhet. Und Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und auch das, die Japhetiten übrigens von diesen drei Söhnen, Ham, Sem und Japhet, stammt die ganze Weltbevölkerung ab, so wie wir sie heute haben. Ja? Das steht ja im ersten Mosebuch, Kapitel 10, ich glaube im letzten Vers, da heißt es: Und von ihnen, also das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihren Abstammungen und ihren Völkern, und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Also es gibt Kanaaniten, es gibt Semiten und es gibt Japhetiten. Und die Japhetiten, das sind die Europäer geworden, sprich die Römer, auch die Osteuropäer, die Mitteleuropäer, auch die Amerikaner gehören dazu. Wenn Margot immer gesagt, die Amerikaner, das sind ja eigentlich nur weggelaufene Europäer. Stimmt ja auch irgendwie, nicht wahr? Das sind also die Japhetiten. Und die Japhetiten, also die Europäer, die werden, heißt es hier, in den Zelten Sems eine Heimat finden. Und das ist so passiert. Geistlich gesehen. Denn der Herr Jesus ist als Semit geboren, kommt aus dem Stamm Juda. Und die ersten Menschen, in denen sich dann wirklich das Evangelium ausgebreitet hat, das war in Japhet, bei den Japhetiten, nämlich die Römer, die Griechen, Mazedonier, sprich die Europäer, Osteuropäer, Mittel-Westeuropäer. Da hat sich in diesem Gebiet das Evangelium zuallererst verbreitet und am weitesten verbreitet, und zwar so sehr verbreitet, dass wir ja heute sagen, ja, wir sind das christliche Abendland. Aber wir sind wirklich nur noch ein Abendland. Ja, aber hier hat sich das Christentum festgesetzt, ja, in Europa. Wir haben ein geistliches Zuhause gefunden in, beziehungsweise über Israel. Und das, liebe Freunde oder liebe Geschwister, das sollten wir nicht unterschätzen. Aber leider ist es so, ich habe es ja gesagt, gerade in unseren Breitengraden heute, je weniger man Jesus kennt und von ihm wissen will, je mehr wendet man sich gegen das jüdische Volk. Nun, man könnte jetzt viel sagen, wenn Sie daran Interesse haben sollten, vielleicht möchten Sie sich das Büchlein besorgen, warum gerade Israel. Aber das ein oder andere möchte ich noch herauspicken. Und zwar, es ist ganz interessant, es ging dann weiter über Sem, kam dann Abraham, dann Isaak, dann Jakob, dann die 12 Stämme, dann Josef, die Reise nach Ägypten. In Ägypten werden sie ein großes Volk, dann werden sie aus Ägypten herausgeführt, sie werden durch das Rote Meer geführt, sie werden nach 40 Jahren in das verheißene Land Kanaan hineingeleitet durch Gott. Sie nehmen dieses Land ein, die anderen Völker, die feindlichen, gottfeindlichen Völker werden vertrieben. Also auch da, es gab immer diese zwei Linien, ja, genauso wie in 1. Mose 3, 15 festgelegt worden ist. Und dann gab Gott ihnen mehr und mehr, das ganze Land und die Könige David und Salomo und den Tempel, Jerusalem, alles, 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 alles. Eine herrliche Geschichte. Aber Mose hat dann damals das jüdische Volk gewarnt. Er hat ihnen gesagt, hört mal, wenn ihr dann in das Volk, in das Land kommt, das Gott euch gibt, und ihr dem Herrn gehorsam seid, dann wird er euch segnen und er wird euch mit Segen überschütten, etc., etc., etc. Das zählt er dann auch alles auf. Aber er warnt sie auch. Er sagt, wenn ihr dann in das Land kommt, das Gott der Herr euch gibt und ihr den Völkern folgt und den Göttern dieser Völker, dann werdet ihr den Segen Gottes verlieren. Und da sagt Mose ganz zwei wesentliche Dinge. Und wenn wir die mal verstanden haben, dann verstehen wir die ganze israelische Geschichte und dann verstehen wir auch einiges über die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Mose sagt im 5. Mosebuch Kapitel 28 ab Vers 32, also in Bezug darauf, dass wenn Israel seinem Gott im jüdischen Land ungehorsam werden würde, 32, deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden. Oder Vers 33, die Frucht deines Landes und alles, was du bearbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts weißt. Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst. Bitte beachten Sie mal, Mose, was der sagt hier. Das war ungefähr 1500 Jahre vor der ersten Ankunft Jesu, 1500 Jahre vor der ersten Ankunft Jesu. Da sagt, da war Israel noch in der Wüste, wir waren doch noch nicht mal im verheißenen Land drin, da haben sie es noch gar nicht gehabt. Und da sagt Mose bereits im Geist, ja, prophetisch, deinen König, den du über dich setzen wirst. Mose wusste schon, eines Tages werden die Juden sich einen König wählen. Ja? Und dann wird es eine Königslinie geben und der letzte König, der Könige Israels, der wird in die Gefangenschaft geführt werden. Und das ist dann auch genauso passiert. Vers 49, der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, etc. etc. Auffallend ist, dass Mose hier von diesem Volk, das dann über das jüdische Volk kommt, in der Einzahl spricht. Er sagt nie die Völker. Er sagt immer nur, wenn du also dem Herrn, deinem Gott, gehorsam bist, zu einer Zeit, wo du einmal einen König haben wirst, ja, also Jerusalem, Tempel und alles, was dazugehört, dann werden deine Söhne und deine Töchter einem anderen Volk gegeben werden. Und dann wird ein Volk dich verzehren und der Herr wird dich und deinen König, den du über sich setzen wirst, zu einem Volk führen, dass du nicht kommst. Und dieses Volk wird sein wie ein Adler, wird es über dich kommen. Ja, hat sich das so erfüllt in der Geschichte des jüdischen Volkes? Ja, und wer war dieses eine Volk, das da über Israel kam und sie gefangen weggeführt hat? Das wie ein Adler war? Babylon, tatsächlich. Und wer war der eine König? Zedekia. Und der babylonische König Nebukadnezar, der hat die 10 Söhne Zedekias genommen und hat, ja, man muss es sagen, sie praktisch grausam abgeschlachtet vor den Augen Zedekias und dann hat er den Zedekia geblendet, ihm die Augen ausgestochen, nach Babylon verschleppt und da ist er gestorben. Grausam. Grausam. Aber die Prophetie hat sich erfüllt, ja. Die Babylonier kamen übrigens am 9. Av, ja, am 9. Av 586 vor Christus, kamen die Babylonier unter Nebukadnezar, haben Jerusalem zerstört, haben den Tempel zerstört, abgebrannt bis auf die Grundfesten und die Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt. Aber, interessanterweise hat Gott gesagt, denn wir müssen uns mal vorstellen, wenn Gott jetzt die Babylonier hätte schalten und walten lassen, wie sie wollen, dann wäre das jüdische Volk ja untergegangen, verstehen Sie mich? Das jüdische Volk hatte keine Heimat mehr, keinen Tempel mehr, kein Jerusalem mehr. Es war verschleppt nach Babylon, es lebte da wie Sklaven, wie andere Völker und es drohte unterzugehen und sich in den Nationen zu verflüssigen. Und wenn das passieren würde, dann würde ja die Verheißung nicht aufgehen, die Gott gegeben hat. Der Same muss kommen, der Messias muss kommen, der Erlöser muss kommen, über das jüdische Volk, in einem jüdischen Land geboren werden, ja, zu einer Zeit, wo es einen Tempel geben wird, denn er wird in den Tempel ein- und ausgehen. Es muss ein Bethlehem geben, es muss ein Nazareth geben, denn er wird Nazarener heißen. All das muss sich doch erfüllen. Ja, jetzt saßen die Juden in Babylon. Wie sollte sich das erfüllen? Ja, Gott hat in seiner weisen Voraussicht, Gott sei Dank, eine Entscheidung getroffen. Er hat über Jeremia den Propheten sagen lassen, Die Gefangenschaft dauert nur 70 Jahre. Nach 70 Jahren kehrt das Volk zurück. Und genauso war es. Im Jahr, ich glaube 612 vor Christus, hat Babylon Ninive besiegt. Im Jahr 609 vor Christus wurden noch andere Völker besiegt. Und ab 609 vor Christus war Babylon offiziell weltreich. Im Jahr 539 vor Christus kamen die Perser unter dem Perserkönig Kyros, haben die Babylonier besiegt und haben den Israeliten und allen anderen Völkern gesagt, ihr dürft zurück in eure Heimat. 609 minus 70, 539. Ganz genau. Ganz genau. Nach 70 Jahren war die babylonische Gefangenschaft zu Ende. Für alle Völker. Genau wie Gott es durch den Propheten Jeremia gesagt hat. Ja, und jetzt kehrten die Juden nach 70 Jahren wieder zurück und sie durften ihr Land wieder besiedeln und wieder bebauen und Jerusalem wieder gewinnen und sogar einen neuen Tempel bauen. Und jetzt fragen wir uns ja, warum das alles? Warum das alles? Ja, es gibt dafür nur einen Grund. Nicht, dass das jüdische Volk besonders schön gewesen wäre oder besonders lieb. Die haben sich in Babylon auch nicht gebessert. Sind keine besseren Juden geworden, ja? Nicht gehorsamer geworden. Es gab nur einen einzigen Grund. Ich erfülle meine Verheißung. Der Messias, Erlöser, Jesus Christus muss in einem jüdischen Volk, in einem jüdischen Land geboren werden. Also damit Jesus Christus das erste Mal in die Welt kommen konnte, mussten die Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurück in ihre Heimat. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gut, wir wissen, die Geschichte geht dann weiter. Der Herr Jesus Christus kam schlussendlich, er wurde in Israel geboren, er wuchs dort auf. Er tat Zeichen und Wunder, aber das jüdische Volk hat ihn abgelehnt. Sie haben ihn nicht gewollt, sie haben ihn verworfen und es kam wieder zu einer Gefangenschaft. Diesmal 70 nach Christus, durch die Römer, durch Titus, ja, nicht Nebukadnezar, sondern durch Titus, den Römer. 70 nach Christus, wissen Sie an welchem Tag zufällig? Am 9. Av. 70 nach Christus wurde der Tempel in Brand gesteckt. Das war genau derselbe Jahrestag wie 586 vor Christus durch Nebukadnezar. Können Sie sich vorstellen, wie die Juden gedacht haben? Jetzt brennt unser Tempel am selben Jahreszeit ab wie damals bei Nebukadnezar. Am selben Jahrestag. 70 nach Christus. Und wissen Sie, was das Bewegende ist? Mose hat auch das schon vorangekündigt. Also meine Kinder sagen manchmal zu mir, Papa, du wirst älter, weil du wiederholst dich. Das soll anscheinend eines der ersten Zeichen sein, ja, dass man älter wird. Mose hat sich auch wiederholt, er war ja auch schon 120 Jahre alt. Aber Mose hat sich nicht wiederholt, weil er alt war, sondern weil er Prophet war. Und sehen Sie mal, der Mose sagt jetzt einfach nochmal dasselbe. Wir bleiben in 5. Mose 28. Aber er sagt dasselbe noch einmal mit anderen Nuancen. Und er sagt, ich lese Ihnen das, Vers 64, denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Dazu wirst du unter diesen Heiden, Mehrzahl, ja, keine Ruhe finden. Du wirst verfolgt werden, etc., etc. Abends wirst du sagen, ach, das ist doch morgen wär. Morgens wirst du sagen, ach, das ist doch Abend wär. Mose sagt also praktisch das Gleiche, aber er spricht auf einmal in der Mehrzahl. Das ist, als wenn Mose sagen würde, ihr lieben Israeliten, es wird für euch in eurer Geschichte zwei Wegführungen geben. Eine nach Babylon und eine unter alle Nationen. Es gibt keine drei Wegführungen, verstehen Sie? Keine vier, keine fünf, nur zwei. Und gut, ich habe es gesagt, es war dann auch so, Jesus wurde verworfen. Die 70 nach Christus, Jesus hat es gesagt, wenn dann die Feinde, also die Römer, eine Wagenburg um Jerusalem machen, also Jerusalem belagern, dann sollt ihr wissen, die Zeit der Zerstörung Jerusalems, der Rache ist gekommen. Lukas Kapitel 21, und wer dann auf dem Feld ist und seinen Worten glaubt, das waren die messianischen Juden, die sollen nicht zurückkehren nach Jerusalem. Und es ist überliefert durch Josephus Flavius, dass es nicht bekannt ist, dass auch nur ein einziger an Jesus gläubiger Jude damals bei der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus umgekommen ist. Aber Millionen von Israeliten. Und dann sind sie verschleppt worden nach Ägypten, später nach Spanien, Portugal etc. und dann in die ganze Welt. Genauso wie es hier steht. Und dann, nicht nach 70 Jahren, nach fast 2000 Jahren, na, das ist, sagen wir 1800 Jahre, kehren die Juden wieder zurück. Wie damals aus Babylon. Und zwar aus allen 5 Kontinenten. Klar, es gab da geschichtsträchtige Ereignisse, Theodor Herzl und so weiter und so fort, Dreyfus-Affäre etc. etc., Erster, Zweiter Weltkrieg und so. Die Juden kehrten zurück. Und wieder fragen wir uns, warum? Gott hätte sie doch da lassen können, wo sie sind. Die haben sich doch nicht gebessert. Sind doch keine besseren Juden geworden in Amerika oder in China oder in Russland. Warum hat Gott sie zurückgeholt in ihre Heimat und ihnen wieder den Staat gegeben? Das gleiche Prinzip wie beim ersten Mal. Der Messias muss kommen. Der Messias, Jesus Christus, muss kommen, er muss zurückkommen und er muss in ein jüdisches Volk kommen, das im jüdischen Land lebt. Er wird auf dem Ölberg zurückkehren. Und der Ölberg, tut mir leid, aber der liegt nun mal in Israel. Und das ist der Grund, warum es heute Israel wieder gibt. Und das ist der Grund, warum die ganze Welt gegen dieses Volk ist. Eine Welt, die gegen Gott ist, wird immer gegen Israel sein. Es geht gar nicht anders. Und damit möchte ich sagen, dass wir in einer Zeit leben heute, in der der Herr Jesus Christus bald wiederkommen wird. Und Gott hat sogar festgelegt, wie das jüdische Volk zurückkommen wird. Es ist atemberaubend. Es ist atemberaubend, schlichtweg atemberaubend. Er hat nicht nur gesagt, am Ende der Tage werde ich sie aus allen Völkern wieder zurückbringen. Er hat genau gesagt, wie er das tut. Jeremia, Kapitel 23. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Das hat sich in der Geschichte ja noch nicht erfüllt. Als Jesus das erste Mal kam, wurde Juda nicht gerettet. Im Gegenteil. Und das ist der Name, mit dem man ihm geben wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. Darum siehe, es kommen Tage, wenn dieser Herr der Gerechtigkeit zurückkehrt, um Juda zu retten und sein Recht und Gerechtigkeit zu schaffen auf Erden. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israels aus dem Land des Nordens herausgeführt hat und wiedergebracht hat und aus allen anderen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und sie sollen wohnen in ihrem Land. Übrigens haben wir hier auch die Feststellung, wem dieses Land gehört. Ja? Sie sollen wohnen in ihrem Land. Ihrem Land. Das ich den Vätern gegeben habe. Ja? Ich werde sie also zuerst aus dem Norden holen. Das ist Russland. Von Israel aus gesehen. Und danach aus allen anderen Ländern. Und 1882 war die erste geschichtsträchtige Einwanderungswelle. Ich sage das immer wieder gerne überall. Von Zehntausenden von Juden, und die kamen tatsächlich alle aus Russland. Alle, aber wirklich alle. Die kamen alle aus Russland, alle aus dem Norden. Und erst danach, da gab es noch mehrere Einwanderungswellen, und erst später in der Folge kamen sie aus allen anderen Ländern der 5 Kontinente. Aber zuerst aus dem Norden. Genau wie Gott es gesagt hat. Und er sagt und er legt fest, dass er das am Ende der Tage tun wird. Und damit sind wir eigentlich beim Ziel für heute, morgen, dass wir sagen dürfen, hört mal, wir leben am Ende der Tage. Die Vollzahl der Gemeinde, Römer Kapitel 11, geht bald ein, dass der Messias zurückkommt nach Zion. Ja, wo liegt denn Zion? Nicht in Berlin, ne? Auch wieder Jerusalem, ja? Und da in Jerusalem wird er das gottlose Wesen von Jakob abwenden, wenn er zurückkommt. Müssen wir nur mal Offenbarung lesen, da steht das alles. Dass er nach Zion zurückkehrt. Auf dem Ölberg, ja? Auch Zacharja 14 und so weiter und so fort. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Wenn das Programm der Gemeinde erfüllt ist, es nur eingeschoben ist, wird Gott die Gemeinde wegholen und dann wird er mit Israel weiterfahren. Und da sagt Gott in Jeremia 30, und das ist für mich auch faszinierend, der letzte Satz von Jeremia 30 lautet: Am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Bitte. Am Ende der Tage. Ja, unterstreichen Sie sich das in der MacArthur Studienbibel. Am Ende der Tage werden Sie es verstehen. Das ist gut, wirklich. Ich habe benutzt die auch. Und dann heißt es in Kapitel 31 weiter: Zu jener Zeit. Ja, zu welcher Zeit? Am Ende der Tage. Ja, genau. Am Ende der Tage, also zu jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr, ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Gott sagt, am Ende der Tage werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein. Das heißt, aller Stämme Israels werde ich wieder sein. Aller 12 Stämme Israels. Und mein Programm dazu, am Ende der Tage, dass ich wieder der Gott aller Geschlechter Israels werde, sieht folgendermaßen aus. Ein Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Schauen Sie sich doch mal die Geschichte Israels an. Israel war fast 2000 Jahre in der Zerstreuung unter dem Schwert. Der Höhepunkt war der Holocaust. Zweiten Weltkrieg. Man sagt, 6,5 Millionen Juden sind dort grausam umgekommen. Aber nicht alle. Es gab Juden, die diesem Schwert des Holocausts entronnen sind. Und diese Juden, die dem Schwert des Holocaustes entronnen sind, oder sagen wir, dem 2000-jährigen Schwert der Weltgeschichte, was haben die gefunden? Die haben Gnade gefunden in der Wüste. In welcher Wüste denn? In welcher Wüste haben sie denn Gnade gefunden? In der judäischen Wüste, in Israel. Ja? Das ist ja wirklich so gewesen, schon 1882 fing das ja an. Die sind ja wirklich zurückgekehrt aus den Nationen, zurück in ihre Heimat. Und was haben die da vorgefunden? Mark Twain hat es gesagt, ich sehe hier nichts als Wüste oder Sumpf. Und heute schicken Sie Ihre Jaffa-Früchte wahrscheinlich auch nach Österreich. Na, und Ihre Blumen, die Tulpen, schicken Sie nach Amsterdam. Ja. So sieht das aus. Ein Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Tel Aviv ist Ihnen ein Begriff. Tel Aviv ist 1909 am 11. April 1909 gegründet worden durch 60 Familien auf einer Sanddüne am Mittelmeer, nördlich von Jaffa. Am 11. April 2009, also dieses Jahr, es war übrigens genau Ostern, wurde Tel Aviv 100 Jahre alt. Ich habe hier ein Originalfoto, gucken Sie mal. Ich weiß nicht, ob Sie das von Ihrem Platz sehen können. Das Originalfoto, diese 60 Familien. Die haben 60 Grundstücke gehabt, da auf dieser Sanddüne. Und dann wurden 60 weiße und 60 dunkle Muscheln gesammelt. Auf den dunklen Muscheln standen die Grundstücke, auf den weißen Muscheln standen die Namen. der Familie. Und dann wurde ein Kind genommen und das musste dann die Namensmuscheln, die Weißen, mit den Schwarzen mischen und dann wurde das den Familien zugetragen und dann wurde gesagt, du, Parzelle Nummer 7 gehört der Familie Levi. Ja, Parzelle Nummer 23 gehört der Familie Simeon. So ging das. 60 Familien. Vor 100 Jahren. Übrigens, Jesus hat das mal gesagt im Sendschreiben, ne? Wer überwindet, dem werde ich einen weißen Stein geben, wo sein Name draufsteht. Ja? Für den Einzug ins Tausendjährige Reich. So, Tel Aviv vor 100 Jahren. Derselbe Ort heute. Das Ganze nochmal bei Nacht. Selber Ort. Ich finde das ermutigend. Ein Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Biblische Prophetie erfüllt sich hundertprozentig. Wir können uns auf alle Verheißungen, die in dem Wort Gottes uns gegeben worden sind, verlassen. Und ich glaube, wir dürfen sagen, das Ende der Tage. Heute wird Israel darauf vorbereitet, die Situation zu haben, wie sie da war, als Jesus Israel verlassen hat. Es gibt heute wieder ein Sanhedrin in Israel, ja, einen jüdischen Hohen Rat. Jerusalem ist wieder da. Der einzige Stamm, den man sich mit Sicherheit identifizieren kann in Israel, ist ausgerechnet der Stamm Levi. Sonst wissen ja viele nicht, nicht alle, aber viele wissen ja gar nicht, woher sie kommen, aus welchem Stamm. Sie wissen, dass sie Juden sind. Aber einen Stamm kann man identifizieren, das ist der Stamm Levi. Kohen sind die Priester. Warum? War auch wieder ein Priesterstamm, wenn es zu einem Tempel kommen soll. Die Priestergeräteschaft, alles ist da. Ja. Die Situation ist ähnlich wie vor 2000 Jahren, natürlich nur viel, viel moderner. Damals gab es keine Kampfflugzeuge. Und das jüdische Volk ist auch nicht besser geworden. Es ist ein gottloses Volk, müssen wir ruhig auch mal sagen. Ja, wir sind keine Israel-Fanatiker. Glauben Sie das? Ich ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Aber ich stehe zu diesem Volk, weil ich mir sage, um Jesu willen. Wenn Gott das Volk nicht verworfen hat, ja, wer bin denn ich? Habe ich Grund, es zu verwerfen? Betrüger gibt es überall, auch bei uns in Deutschland. Ja? Nicht nur in Israel. Ich finde das so toll. Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht bereuen. Und ihr Lieben, das gilt doch uns auch, das gilt Ihnen oder dir und das gilt mir. Wenn Gott nicht da treu wäre, wäre ich schon lange verloren gewesen, schon ein paar Mal in meinem christlichen Leben. Aber Gott ist treu, er kommt mit uns zum Ziel. Er kommt mit seinem Volk zum Ziel, er kommt mit der ganzen Heilsgeschichte zum Ziel. Darum gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank.